Vielen Dank euch, dass ihr uns so besondere Weise in die Anbetung geleitet habt. Ich denke, für jeden war etwas dabei, auch von der Liedauswahl, was ja nicht unbedingt immer einfach ist, wie wir gerade gehört haben. Bis zur 6. Klasse waren das Fach Mathe und ich ziemlich gute Freunde. Gute bis sehr gute Freunde sogar. Danach hat sich das irgendwie ganz schön stark gewandelt. Und die Liebe hat sich schon fast in Hass umgekehrt, würde ich mal sagen. Eine Folge dieser nicht vorhandenen Freundschaft war natürlich, dass die Noten schlechter wurden. Und so bekam ich irgendwann mal wieder eine 5, bei weitem nicht die einzige, die ich in Mathe dann bekommen hatte. Aber irgendwie fiel es mir bei der ganz, ganz schwer. Ich kam also nach Hause und es ging mir gar nicht gut. Irgendwie wusste ich muss es meiner Mutter sagen. Aber ich wollte es auch nicht. Ich konnte aber auch nicht nichts sagen. Und in dieser Spannung war ich. Und weil ich nicht wusste, als kleiner Junge, junger Mann, wie auch immer, wie ich damit umgehen soll, hielt ich mich einfach die ganze Zeit so in der Nähe meiner Mutter auf. Sie war am Machen in der Küche oder sonst wo und ich schlich immer so hinter ihr her. Und irgendwann erlöste sie mich dann von meinem Leiden und sagte, was willst du mir sagen? Und dann konnte ich auspacken und das Unheil nahm seinen Lauf. Nein, es war nicht so schlimm. In einer ähnlichen Situation befand sich auch König David. Ihr werdet jetzt denken, hä, was ist da die Gemeinsamkeit? Das werdet ihr hoffentlich in ein paar Minuten merken. Alles fing damit an, dass David auf seinem Dach des Palastes war und beim Hinunterschauen über die Stadt eine Frau beim Baden beobachtete. Und diese Frau war so attraktiv, so schön, dass er seine königliche Macht missbrauchte, die Frau in seinen Palast holen ließ und mit ihr schlief. Da der Mann dieser Frau, Bathseba war ihr Name, da der Mann dieser Frau gerade im Krieg mit der israelitischen Armee war, hatte es keiner mitbekommen. Er musste nicht Angst haben vor dem Ehemann, dass er sich irgendwie an ihm rächen würde, er war ja weg. Und so dachte David vielleicht, dass es sich mit diesem One-Night-Stand erledigt hätte. Da lag er aber falsch. Kurze Zeit später kam diese Frau Bathseba wieder zu ihm und sagte ihm, dass sie schwanger sei. Und weil ihr Mann immer noch im Kriegsdienst war, war klar, wer der Vater ist, nämlich David. Und so setzte David wieder alle Hebel, die ihm als König zur Verfügung standen, in Gang und versuchte, das auf verschiedene Weise zu vertuschen. Aber jeder Versuch, den er machte, scheiterte. Und so beschloss er irgendwann, diesen Mann umzubringen, damit er die Frau Bathseba heiraten konnte. Er hat es nicht selber getan, sondern hat alles so in die Wege geleitet, dass auf niemanden irgendwie Schuld fiel und der Mann Uriah starb im Krieg. So war Bathseba frei. David hat sie in seinen Palast geholt, sie haben geheiratet. Und da sie ja jetzt seine Frau war, ist ja klar, von wem das Kind sein wird, das demnächst geboren würde. Also David dachte vielleicht, alles nochmal gut gegangen. Aber da hat er leider seine Rechnung ohne seinen Gott gemacht. Interessanterweise ist auch, dass in dem ganzen Bericht über diese Geschichte, über diese Ereignisse, die ich gerade erwähnt habe, an keiner Stelle der Name Gott erwähnt wird oder auch nur über ihn gesprochen wird. Und das ist eine ganz besondere Art und Weise der Hebräer, etwas zu erzählen oder zu bewerten. Wenn Gott in der ganzen Geschichte nicht erwähnt wird, ist klar, wie Gott darüber denkt. Und am Ende der Geschichte, im letzten Satz dieses Kapitels, wird auch noch gesagt, was Gott jetzt tatsächlich denkt. Aber in den Augen des Herrn war die Sache böse, die David getan hatte. Kurz und knapp bewertet, was König David in dieser ganzen Zeit getan hatte. Gott hat es gesehen und er merkte noch viel mehr, dass David irgendwie gar kein Problem damit hat. Und das ist erstaunlich. König David war ein König, dem es die ganze Zeit daran gelegen ist, diese Beziehung zu Gott aufrechtzuhalten. Ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein und jetzt dieser Blackout. Ehebruch, Mord, Lüge und es juckt ihn nicht mal. Er scheint nicht das Gefühl dafür zu haben, dass es ein Problem ist, was er dort die ganze Zeit tut. Und wenn Gott so etwas sieht, bei Menschen, die ihm eigentlich nachfolgen wollen, da wird er dann aktiv und setzt seine Hebel, die ihm zur Verfügung stehen, auch in Gang. Also schickt Gott einen Propheten zu David. Es ist nämlich ja nicht so einfach, einem König etwas zu sagen. Er hat ja alle Macht in dem Reich. Aber der Prophet war David bekannt und er war wahrscheinlich bei ihm auch angesehen. Also kommt Nathan zu König David und zeigt ihm auf ganz eindrückliche Weise auf, dass er ganz schön große Schuld auf sich geladen hat. Und in diesem Moment, wo Nathan ihm diese Geschichte erzählt, fällt es David wie Schuppen von den Augen und er merkt, ey, das, was ich getan habe, das war richtig schlimm. Das passt nicht zu dem, was ich eigentlich in der Beziehung von meinem Gott und mir erwarte. Wenn ihr jetzt gespannt seid, was da noch alles passiert ist, dann könnt ihr die Geschichte gerne nachlesen. In 2. Samuel Kapitel 11 und 12 könnt ihr all das lesen, was ich gerade jetzt mit einigen Worten zusammengefasst habe. Und jetzt ging es David wahrscheinlich ein Stück weit so ähnlich wie mir bei meiner 5 in Mathe. Er wusste, er hat es richtig verbockt. Aber er wollte damit nicht vor seinen Gott treten. Er konnte aber auch nicht nichts sagen. Und jetzt steht er in diesem Dilemma. Da ist sein Gott, zu dem er eigentlich eine Beziehung haben möchte, aber da ist jetzt diese Schuld, diese Sünde, die er auf sich geladen hat, die jetzt zwischen ihm und seinem Gott steht. Er kann also nicht nichts sagen und irgendwann platzt es dann aus ihm heraus. Und das können wir in Psalm 51, die Verse 3 bis 5 nachlesen. Dort schreibt David, sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Er lebt sein Leben weiter, aber diese Sünde, diese Schuld, die lastet auf seinen Schultern und er trägt sie die ganze Zeit mit und irgendwann hält er es nicht mehr aus und bricht vor seinem Gott zusammen. David dachte, er hätte es geschafft, die Taten zu vertuschen. Aber das klappt nicht mit unserem Gott. Das konnte David nicht und das können wir heute genauso wenig. Gott sieht alles, was wir tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Satz hört. Gott sieht alles, was wir tun. Gott sieht alles, was du tust. Fühlst du dich bedroht? Vielleicht. So ging es mir im ersten Moment, als ich gedacht habe, schreibe ich diesen Satz in mein Skript oder nicht. Aber als ich länger darüber nachdachte, merkte ich, das ist eigentlich keine Drohung. Das kann für uns wie so ein letzter Rettungsanker sein, an dem wir uns festhalten. Wenn wir denken, es weiß doch niemand, was ich verbockt habe. Es weiß doch gar keiner um diesen einen Moment, der mir die ganze Zeit vor Augen ist. Können wir uns immer wieder vorhalten, doch es weiß jemand. Es ist kein Geheimnis, es ist nicht im Verborgenen. Gott weiß es. Und das kann uns so ein Rettungsanker sein, der uns nochmal versucht rauszuziehen aus diesem Strudel, in den wir hineingeraten sind. Weil du und ich Gott so wichtig sind, schaut er halt einfach nach uns. Es ist ihm wichtig, was wir tun und deshalb ist er immer bei uns und sieht dann natürlich auch, was wir tun. Aber eben weil er uns so sehr liebt, kümmert er sich um uns und hat uns immer im Auge. Und das gilt besonders für Menschen, die sagen, ich folge Jesus nach. Ich habe diese Beziehung zu Gott und ich will mit ihm leben. Da schaut Gott dann nochmal genauer hin, weil das ja sein Kind ist und so viel an seinen Kindern, ihm so viel an seinen Kindern liegt. Und wenn dann eins seiner Kinder merkt, dass es auf dem Holzweg ist, oder vielleicht noch schlimmer ist, noch nicht mal merkt, dass es auf dem Holzweg ist, dann schickt er auch zu uns so einen Nathan, der uns damit konfrontiert. Das kann, wie bei David, ein echter Mensch sein, ein Prophet, der ihn anspricht. Das kann aber auch nur so ein leiser Gedanke sein, der die ganze Zeit irgendwo hinten in unserem Verstand wach ist und niemals einschläft. Das kann ein Gefühl in uns drin sein, das uns nicht ruhig werden lässt und immer weiter herumtreibt. Also so ein Nathan kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber wenn wir auf dem Holzweg sind und es nicht merken, schickt Gott früher oder später so einen Nathan in unserem Leben, weil wir ihm so wichtig sind. Und die Frage ist jetzt, wie reagiere ich darauf, wenn ich die Stimme meines Nathans höre? Was mache ich dann mit diesem leisen Klopfen oder vielleicht auch dem Hammerschlag, den Gott mir durch einen Bibelvers versetzt hat? Ich möchte euch ermutigen, es nicht so zu machen wie David und das lange vor sich herzuschieben, sondern alles auf den Tisch zu legen, was da ist. Mit Gott darüber zu sprechen und ihm das mitzuteilen, was uns vielleicht total belastet. Und wenn wir den Mut und die Bereitschaft haben, noch jemand anderen dazuzunehmen, wird das, glaube ich, auch eine ganz besondere Wirkung entfalten können. Es kann ein guter Freund sein, der schon lange Begleiter unseres Lebens ist. Das können die Beter sein, die jeden Sonntag nach dem Gottesdienst hier vorne stehen, auch heute nach dem Gottesdienst hier vorne stehen werden und mit dir beten möchten. Geh auf sie zu, nimm dieses Angebot wahr. Das können wir als Pastoren sein. Hans-Peter bitte erst nach dem Urlaub kontaktieren, aber ich bin die ganze Zeit da. Wenn ihr etwas habt, worüber ihr reden wollt, worüber ihr mit jemandem beten wollt, dann macht von diesen Angeboten Gebrauch, die wir als Gemeinde zur Verfügung stellen. Gott unsere Sünde zu bekennen und ja, vielleicht auch noch jemand anderen damit reinzunehmen, birgt ein großes Geheimnis. Ein Geheimnis, das wir vorher gar nicht glauben können, wenn wir diesen Schritt noch nie gegangen sind. Ich möchte das mit einem Beispiel veranschaulichen. Wer weiß, was das ist? Das Bungee Run nennt man das. Ich habe es mal gemacht. Und da ist so ein Seil an dem Gurt befestigt, den man anhat. Es ist ein Gummiband, das sich dehnt. Und man muss versuchen, so weit wie möglich dieses Gummiband zu dehnen, um hier vorne auf das Kreppband ein Kissen zu werfen. Und wer am weitesten kommt, hat gewonnen. Jetzt vielleicht nicht so besonders, denkt ihr, aber ich finde, das symbolisiert ganz gut, was Sünde in unserem Leben bewirken kann. Da ist etwas vorgefallen, vielleicht sowas Schlimmes wie bei David, vielleicht etwas, wo wir denken, naja, so schlimm ist es nicht, aber es ist nach wie vor da und lässt uns nicht in Ruhe. Und wir machen einfach weiter. Wir gehen und es ist gar kein Problem. Wir merken nichts. Aber irgendwann wird es schwerer und wir kommen irgendwie nicht mehr weiter. Und im Falle eines Gummibands wirft es uns sogar wieder zurück. Beim ersten Mal merken wir vielleicht nichts, stehen auf und gehen weiter und denken, hey, ich bin doch mit Jesus unterwegs. Ich will vorwärts kommen mit ihm, ich will geistlich wachsen, wie man es so schön sagt, und geht weiter. Irgendwann hält es uns wieder fest und wirft uns wieder zurück. Und hier kommt jetzt das Thema Buße oder Sündenbekenntnis, wie auch immer ihr das nennen wollt, ins Spiel. Wenn wir Gott in diese Situation hineinnehmen, weil wir merken, da gibt es ein Thema, das ich mit ihm besprechen muss, dann wird uns das frei machen. Und wenn ich dann noch jemanden dazu nehme, der mitbetet, der mitkämpft, der darum weiß, womit ich am Kämpfen bin, dann ist das so, als ob diese Fesseln irgendwann von mir abfallen. Und ich befreit meinen Weg neu mit Gott gehen kann, ohne dass mich etwas hält, ohne dass mich etwas zurückwirft. Wenn wir Buße tun, jemanden, einen Beter mit hineinnehmen, dann fallen diese Fesseln von uns ab. Und die Macht der Sünde ist gebrochen. Und wenn man das nicht einmal selber ausprobiert hat, weiß man nicht so genau, wovon ich da gerade spreche. Aber dieses Geheimnis ist ein Prinzip im Reich Gottes. Probiert es aus. Ich möchte euch ermutigen dazu, das zu tun und zu erfahren, dass Gott dann Freiheit schenken will und Freiheit schenkt. Natürlich sind dann noch die Verhaltensmuster, die wir vorher hatten, oder die negativen Gewohnheiten noch da. Jochen hatte das am Anfang ganz gut mit dem Beispiel ihres Hundes veranschaulicht, der wieder in sein altes Zuhause zurücklaufen wollte. So geht es uns auch. Wir haben dieses neue Zuhause. Wir sind frei, wir sind nicht mehr gebunden, die Fesseln sind abgefallen, aber irgendwie zieht es uns trotzdem noch zurück. Aber wie gesagt, diese Fessel ist nicht mehr da, die uns dazu zwingt, zurückzulaufen. Die Leine ist ab und wir können jetzt bei unserem Gott bleiben. Das ist das Geheimnis der Beichte. Das ist das Geheimnis des Sündenbekenntnisses, dass Gott uns dadurch Freiheit schenken möchte. Vielleicht stellt sich dem einen oder anderen jetzt auch die Frage, okay, das hört sich gut an, das möchte ich ausprobieren, das möchte ich machen, ich will mit jemandem beten, ich will vor meinen Gott treten, ihn um Vergebung bitten. Aber gibt es eigentlich irgendwelche Voraussetzungen oder Bedingungen, die ich erfüllen oder erledigen muss, damit ich Vergebung meiner Sünden bekommen kann? Gibt es da etwas? In meinem Studium hatte ich auch das Fach Islamwissenschaften und Teil der Vorlesung war ein Besuch in einer recht konservativen Moschee in Bonn. Und wir waren dann dort. Einer der Ältesten dieser Gemeinschaft hat uns durch die Moschee geführt und uns dann in so einen Konferenzraum geführt, ähnlich wie wir auch hier die Räume haben. Und dort sind wir dann in ein längeres Gespräch gegangen. Und irgendwann kamen wir dann auch auf das Thema Vergebung. Und dieser Älteste sagte dann, er kann nicht verstehen, dass wir Christen einfach nur um Vergebung bitten können, einfach nur Entschuldigung sagen können und dann ist unsere Sünde weg. Was wäre das denn für ein Gott, den wir so zwingen können, uns die Sünden zu vergeben, indem wir einfach nur Entschuldigung sagen? Allah ist mächtig. Darüber können wir nicht verfügen. Er entscheidet über Vergebung oder keine Vergebung. Was ist das für ein schwacher Gott, den Menschen zwingen können, etwas zu tun? Und jetzt die Frage, hatte dieser Mann recht? Gibt es wirklich keine Bedingungen, die wir erfüllen müssen, um Vergebung zu bekommen? Können wir einfach nur Entschuldigung sagen und das reicht? Etwas provokant gefragt. Ich denke, die Antwort ist ja und nein, wie so oft im Leben. Ja und nein. Wir lesen zum Beispiel in dem gleichen Psalm, in dem Bußpsalm von David, er sagt, dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Und das ist interessant, das schreibt ein Mann, der im Alten Testament lebt, wo Gott doch gesagt hat, ihr sollt Opfer bringen, wenn ihr Vergebung eurer Sünden bekommen wollt. Ist diese Bedingung jetzt für David gestrichen worden? Hat er sie selber einfach aus seiner Bibel gestrichen? Nein, hat er nicht. Denn die Antwort, warum ja und nein, die Antwort auf die Frage des Ältesten ist, steht gleich im nächsten Vers. Dort steht, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes Herz und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Also nochmal die Frage, gibt es eine Bedingung für Vergebung unserer Sünden bei unserem Gott? Wir müssen nichts tun. Wir müssen keine Handlungen leisten, ein Opfer bringen, etwas tun, um wieder etwas gut zu machen. Das hat David gesagt in Vers 18. Opfer ist eigentlich nicht notwendig. Im Hebräerbrief, im Neuen Testament wird auch gesagt, es war schon im Alten Testament unmöglich, dass ein Opfer von Tieren Sünde vergeben konnte. Aber das, worauf es Gott ankommt, sehen wir in diesem Vers. Es ist nämlich unser Herz. Wenn wir das Entschuldigung, das wir unserem Gott aussprechen, wirklich ernst meinen, was ernst meinen heißt, steht da, Reue empfinden, verzweifelt sein über das, was wir selber getan haben oder zerbrochen darüber zu sein, dass wir wieder gefallen sind. Wenn wir in dieser Haltung Entschuldigung sagen, können wir Vergebung unserer Sünden erwarten. Weil Gott sagt, dass das der Weg ist. Also gibt es eigentlich keine Bedingung, es reicht eine Entschuldigung. Aber dieses Entschuldigung muss ernst gemeint sein. Gott liebt uns so sehr, dass er sich als Gott von uns Menschen zwingen lässt, uns zu gehorchen. So würde ich es mal sagen. Wenn wir ein ernst gemeintes Entschuldigung aussprechen, ist er gezwungen, uns zu vergeben, weil er sich selbst darauf hat festnageln lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gott hat sich beschränkt in seiner Macht, weil er uns so sehr liebt und uns einen Weg gezeigt, über den wir ganz einfach Vergebung erreichen können, wenn wir mit so einem zerbrochenen Herzen zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Es gibt also keine Bedingung. Aber es gibt nur keine Bedingung, weil Jesus selbst alle Bedingungen erfüllt hat. Er ist am Kreuz gestorben, ohne Schuld. Eigentlich hätten wir schuldlos leben müssen, um keine Strafe zu bekommen. Habe ich aber nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob es dir anders geht. Und weil ich Schuld auf mich geladen habe, musste ein anderer schuldlos sterben. Und das hat Jesus gemacht. Deshalb hat er die Bedingung erfüllt, die erfüllt werden muss, um Vergebung zu bekommen. Und wenn ich an diesen Jesus glaube, der für mich gestorben ist, der sich auf diesen Weg festnageln lässt, dann kann ich hundertprozentig sicher sein, dass mir meine Sünden vergeben sind. Und da ist es auch ganz egal, welche Sünde du jetzt vor Augen hast, welche Schuld schon vielleicht seit Jahren auf deinen Schultern lastet. David hat gemordet, Ehe gebrochen, gelogen. Und Gott hat ihm das alles vergeben, weil er ehrlich um Vergebung gebeten hat. Hat Gott ihm alles vergeben. Und wenn wir den Psalm weiterlesen, als Ganzes betrachten, das schaffen wir heute nicht, weil er relativ lang ist, stoßen wir auch noch auf eine Bitte von David. Er hat erst bekannt und dann hat er noch eine Bitte. Ich habe sie mal zusammengefasst aufgeschrieben. Nicht alle Worte aus diesen zwei Versen oder drei Versen sind drin. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Ganz schön starke, aber auch ganz schön herausfordernde Worte, die er dort betet, oder? Wenn alte Gewohnheiten und Verhaltensmuster noch an uns zehren, uns in die andere Richtung treiben wollen, wir aber trotzdem ein Leben vollführen wollen, das Gott gefällt, ist das die Bitte, die wir an ihn richten können. Diese Worte gibt uns die Bibel, legt sie uns in den Mund und wir können sie unserem Gott zusprechen. David bittet Gott um ein gefestigtes Herz und die Fähigkeit, ihm zu gehorchen. Und genau das können wir auch tun. Aber das ist auch ein ganz wichtiges Merkmal von echter Buße. Wenn wir es ernst meinen mit der Buße, dann ist es nicht nur ein ernstes Entschuldigung, sondern auch ein ernstes, ich will es nicht mehr tun. Ich will zumindest versuchen, es nicht mehr zu tun. Und wenn diese Absicht für die Zukunft fehlt, dann wird es ganz, ganz schwierig, weiter vorwärts zu gehen mit unserem Gott. Und diese Bitte von David eröffnet uns eine ganz neue Perspektive über negative Verhaltensmuster oder Gewohnheiten hinaus. David bittet um ein gefestigtes Herz, damit er innerlich die Kraft hat, zu gehorchen, den Weg so zu gehen, wie er ihn gehen möchte, weil er ein Nachfolger Gottes ist. Aber wir heute, wir können Gott nicht nur darum bitten, dass er uns ein gefestigtes Herz schenkt, sondern er gibt sogar seinen Geist in uns hinein, der in uns lebt, der von innen heraus diese Festigkeit in uns bewerkstelligen kann und bewerkstelligen will, wenn wir ihn lassen. Also können wir heute Gott darum bitten, dass er seinen Geist in uns einfach stark werden lässt und dass wir die Bereitschaft haben, ihn stark werden zu lassen und das nicht zu unterdrücken und unseren eigenen Gewohnheiten und Verhaltensmustern nachzufolgen, die uns manchmal schaden. Manchmal fühlen wir uns gefangen. Das haben wir durch den Psalm gesehen, das hat David erlebt. Und dann wissen wir nicht, wie wir aus dieser Situation herauskommen. Wir sind Gefesselte und wissen nicht, wie es weitergehen kann. Aber dieser Psalm, Psalm 51, gibt uns zwei Ideen, zwei Ratschläge, wie wir davon frei werden können und ein Leben führen können, das Gott gefällt. Das erste ist, bekenne Gott deine Sünden und bitte ihn um Entschuldigung. Darüber haben wir gerade lange gesprochen. Offen und ehrlich vor Gott treten und wirklich Reue darüber empfinden, was wir getan haben. Und die Absicht haben, es in Zukunft besser machen zu wollen. Es wird nicht immer klappen, das ist ganz normal. Manchmal fallen wir wieder, manchmal fallen wir in die gleiche Falle hinein oder tappen in die gleiche Falle hinein. Aber wenn wir ehrlich um Verzeihung bitten, wird Gott uns vergeben. Und das ist der erste Schritt in die Freiheit. Das zweite, was David uns mitgibt mit seiner Bitte ist, baue auf die Kraft des Heiligen Geistes. Baue auf die Kraft des Heiligen Geistes und nicht auf deine eigene Kraft. Wir Menschen und gerade auch, glaube ich, wir Deutschen mit unserer Machermentalität sind sehr schnell dazu versucht, selber irgendetwas in die Hand zu nehmen, selber Probleme zu lösen. Und bis zu einem gewissen Grad schaffen wir das auch. Aber ich glaube, jeder von uns hat schon die Erfahrung gemacht, dass irgendwann Schicht im Schacht ist. Irgendwo ist es vorbei. Da komme ich mit meiner Kraft einfach nicht weiter. Da ist das Band, das mich hält, viel zu fest. Und genau da will Gott einsetzen. Er hat seinen Geist in uns hineingesetzt. Es ist sein Geschenk an uns, an seine Kinder. Und diese Kraft in uns, dieses Kraftwerk, das einfach nur vor Energie strotzt, dürfen wir anzapfen und es zu unserer Kraft einsetzen, damit wir ein Leben führen können, das Gott gefällt. Ich hoffe, du willst jetzt mit Gott reden. Ganz persönlich, mit eigenen Worten, das sagen, was dich gerade beschäftigt. Vielleicht ist jetzt für dich dran und du willst es auch, dass du zum ersten Mal etwas vor Gott aussprichst, was dich schon lange fesselt, gefangen nimmt. Vielleicht hast du aber schon Vergebung für deine Sünden empfangen und du sagst, ich will jetzt aber auch mein Verhalten ändern. Ich will nicht immer wieder dafür um Vergebung bitten, weil ich jedes Mal neu in diese Falle tappe. Dann kannst du Gott darum bitten, dass du doch aufhören kannst, an deinen eigenen Kräften zu zehren und die Kraft anzapfst, die dir die Möglichkeit gibt, wirklich von innen heraus Veränderung zu erfahren. Ich empfehle dir nochmal, wirklich jemanden einzuweihen, jemanden mitzunehmen, ihm auch davon zu erzählen und zusammen zu beten. Nicht jetzt, aber unter der Woche, vielleicht nach dem Gottesdienst mit den Betern, wie gesagt, die hier vorne stehen werden. Mach von diesem Geheimnis des Reiches Gottes Gebrauch und weihe andere Menschen ein in die tiefsten Probleme, die du hast. Und dann wirst du erleben, dass Freiheit möglich ist, dass Gott gerne Freiheit schenkt. Die Band wird jetzt etwas Musik machen und wir haben einfach die Möglichkeit, vor unseren Gott zu treten und mit unseren eigenen Worten das auszudrücken und das mit ihm zu besprechen, was dich gerade beschäftigt. Nutze diese Gelegenheit. Gebet bringt's. Das können wir nicht oft genug sagen.